So, jetzt noch eine Frage oder ein Hinweis für Diskussion. Wenn jemand da ist von der Pegida, wenn jemand da ist von den Anti-Pegida-Leuten, dann möchte ich, dass wir heute mal Modus argumentieren einschalten, nicht schimpfen. Das heißt, wenn die Pegida-Anhänger hier sich ausdrücken wollen, sagen wollen, warum sie dafür sind, dann sind sie wirklich herzlich dazu eingeladen. Es wird hier bei uns beim Gegenstandpunkt traditionell immer schon niemandem das Wort verboten, in einer Veranstaltung zu reden von uns. Weil wir gern die Kontroverse ausfechten möchten, um zu überzeugen, nicht um tot zu schweigen oder tot zu schlagen oder zu unterdrücken. Also wenn jemand für Pegida reden will und hat Angst, denn die Mehrheit des Saals ist vielleicht anti-Pegida, keine Angst. Umgekehrt, wenn jemand gegen Pegida ist und Angst hat, hier seien zu viele Pegidaner, keine Angst haben. Reden, argumentieren und dann könnte vielleicht hier mal das passieren, was die Politiker immer behaupten, dass sie tun wollen. Die sagen doch seinen Neuesten immer, nein, nicht mehr ausgrenzen, sondern auf sie zugehen, die Pegida-Leute. Mit ihnen argumentieren und dann kommen nie Argumente und auch nie Zugänge. Das sagen die immer bloß im Fernsehen und in den Pressekonferenzen. Aber es gibt gar keine Diskussionen mit den Leuten. Ist aber nötig, denn mit so einer Vorstellung, wie was die Pegidaner haben gegen die Einwanderung, wird man nicht geboren. Sowas ist keine Natureigenschaft. Sowas hat man sich zurechtgelegt, weil man bestimmte Meinungen, bestimmte Sichtweisen hat, bestimmte vielleicht Fehler macht dabei und sich dann festbeißt auf den Punkt, es liegt an den Ausländern. Mit solchen Leuten muss man argumentieren, sonst macht man sich ja, wenn man eben anderer Meinung ist, zu Feinden und zu Parteigängern von Leuten, die dann daraus vielleicht sogar eine Politik machen, die ja nicht zum ersten Mal auf der Welt gemacht wird, nämlich Anti-Ausländer oder angebliche Ausländerpolitik, mit denen dann die Nationen gereinigt werden, nicht bloß in Deutschland vor 80 Jahren, sondern auch in unserer jüngeren Vergangenheit, denkt an den Balkan, da ist das Wort von der ethnischen Säuberung unterwegs gewesen und praktiziert worden. Sowas kann man bekämpfen, nicht durch Kampf, nicht durch Bomben, sowas kann man bekämpfen, indem man den Fehler nationalistischer oder ethnischer Argumentation kritisiert. So, das ist die Einladung an beide Abteilungen. Wer für oder gegen Pegida ist, ist eingeladen, seine Meinung hier freiwillig zu äußern, sich aber einzulassen auf Kritik. Zum ersten Punkt. Wie kommen Leute in Deutschland, und übrigens nicht bloß in Deutschland, sowas ähnlich gibt es auch in Frankreich und in anderen Ländern, wie kommen Leute, die irgendwie ihre alltäglichen Sorgen haben, wie kommen die drauf, Einwanderer mit der anderen Religion oder an der anderen ethnischen Herkunft zu sowas zu machen, was man dann gern ausdrückt, Sündenbock. Vielleicht ist da gut, mal die Frau Oertel kurz zu Wort kommen zu lassen. Sie ist nicht da, aber ich kann es gern zitieren. Sie war ja auch am Sonntag in der Günther Jauch-Diskussion. Sie hat in Dresden in einer der ersten Veranstaltungen Folgendes gesagt und in ähnlicher Weise auch wiederholt am Sonntag im Fernsehen. Solange es nur einem Dresdner Bürger schlechter geht als jedem Zuzügler aus dem Ausland, so lange hat sich die Dresdner Politik um Dresdner Bürger zu bemühen. Solange es nur einem Dresdner Bürger schlechter geht als jedem Zuzügler aus dem Ausland, so lange hat sich die Dresdner Politik um Dresdner Bürger zu bemühen. Jetzt kann man Dresden austauschen durch alle möglichen anderen Städte, wo halt Pegida-Demonstrationen sind. Man kann auch Deutsch dazu sagen, das ist ja gemeint. Der Bewegung ist zunächst nachgesagt worden, sie besteht hauptsächlich aus Modernisierungsverlierern, ist da der soziologische Ausdruck. Das ist der höfliche Ausdruck dafür, dass in der modernen Produktionsweise immer produktiver produziert wird, nicht damit die Leute weniger Arbeit haben, nicht damit es den Leuten leichter ist zu arbeiten, sondern damit das eingesetzte Kapital sich besser verwertet. Und das führt halt nun mal dazu, dass viele Leute schlechtere Einkommen haben, also abgruppiert werden oder die Arbeit verlieren und damit auch den Lohn ganz verlieren. Dass Leute, junge Leute, erst gar nicht in den Beruf kommen, weil sie nicht gebraucht werden, weil immer weniger Hände und immer weniger Köpfe gebraucht werden für eine immer größer werdende Produktion. Dieser Sachverhalt vorausgesetzt, haben wir gesagt, aha, das sind also die Modernisierungsverlierer, die es nicht aushalten, die moderne Zeit. Es ist ein gemeiner Ausdruck. Jemanden, der auf die Straße fliegt und dann nicht weiß, wie er wieder in die Fabrik kommt, die er braucht, oder das Büro, was er braucht, um zu leben, um Geld zu verdienen, zu sagen, du hältst die Modernisierung nicht aus, du bist irgendwie vormodern. Soziologen, ich schimpfe die Soziologen, obwohl ich selber einer bin, oder vielleicht gerade, weil ich einer bin, Soziologen finden dafür Ausdrücke wie Modernisierungsverlierer, und damit ist die Sache schon halb ins Harmlose gedreht, dann hängt es nämlich ab davon, ob jemand sich den modernen Tatsachen gescheit stellen kann. Und nicht davon, dann ist die andere Hälfte oder die entscheidende Hälfte, die Bedingungen, unter denen man leidet, sind damit schon zu Bedingungen gemacht worden, in denen offenbar Leute durchdrehen. So. Und eine dieses Durchdrehens ist dann für Soziologen offenbar völlig selbstverständlich, dass Leute, die arm sind, erstens durchdrehen und zweitens, merkwürdigerweise haben sie großes Verständnis dafür, gleich durchdrehen gegen Ausländer. Das gehört sich doch erklärt, warum ausgerechnet die Ausländer. So, jetzt haben aber andere Soziologen nachgezählt und haben erhoben, dass die Hälfte, ungefähr die Hälfte der Teilnehmer von Pegida gut verdienende oder mittelmäßig verdienende höhere Angestellte, mittelqualifizierte Angestellte, Beamte, Lehrer und so alles Mögliche sind. Der durchschnittliche oder der Pegida-Demonstrant soll 45 Jahre alt sein, Hochschulabschluss haben und männlich. Tja, die Männer wieder mal. So dass also die einfache Lösung, arme Leute drehen durch, nicht ganz richtig ist. Da drehen offenbar bessere, besser verdienende Leute mit durch. Wenn das überhaupt durchdrehen ist, dass man nationalistisch argumentiert. Man könnte aber auch mal sagen, hören wir doch mal zu, was sie eigentlich für Argument haben, warum die Nation. Wenn ich sage, in Dresden gibt es Bürger oder in Jena oder sonst wo gibt es Bürger, denen geht es schlechter als Einwanderern. Dann sagt so jemand nicht, denen geht es schlecht. Denen geht es schlechter. Das ist ein entscheidender, semantischer, bedeutungsmäßiger Unterschied. Der sagt gar nicht, Folgendes muss sein, damit man gut leben kann. Aber eins kommt nicht in die Tüte, dass jemand, der von außen reinkommt, dass dem besser geht, als jemand, der schon ansässig ist in Deutschland. Da ist die Beschwerde nicht einfach die zu wenig Geld, sondern schlechter Behandlung durch denjenigen, der Gelder verteilt an Ausländer. Der Staat ist da das Subjekt, und die Armut wird da definiert, sei es von den Armen selber, sei es von ihren Stellvertretern in Amt und Würden mit Hochschulabschluss. Die Armut wird hier definiert als, es darf nicht sein, dass deutsche Menschen schlechter gestellt sind als Einwanderer. Und zwar das als Forderung an Staat. Da sagen welche, du Staat bist zuständig dafür, deine Bürger besser zu stellen als einwandernde Ausländer. Und daraus folgt ganz unmittelbar, weil natürlich jeder Einwanderer oder Ausländer wahrscheinlich ungefähr das kriegt, was der durchschnittliche Hartz-IV-Empfänger bekommt, nämlich ungefähr die Sozialhilfe. Das heißt, es ist da, im Klartext heißt es, die haben hier nichts verloren. Wie kommt man denn von Armut auf, Ausländer haben nichts verloren? Haben die nachgerechnet? Das ist der Topf der Ausländer-Sozialhilfe. Haben sie mal ausgerechnet, und wenn man den verteilt auf die Einwanderer, auf die Eingesessenen, Alteingesessenen, Hartz-IVer, dann haben sie endlich ihre Sorgen los. Statt 400 kommen dann vielleicht 405 raus, oder 403. Das ist es gar nicht. Das ist keine rationelle Rechnung in dem Sinn. Dann ist endlich Geld dafür für uns da. Dann ist es also ein Symbol oder eine symbolische Beschwerde. Du Staat, dir werfe ich vor, dass du deine eigenen Leute, deine Bürger, nicht gut behandelst. Und das lese ich daran ab, dass du Ausländer gleich, manchmal sogar besser behandelst als die eigenen. Jetzt habe ich vorhin kurz darauf hingewiesen, bei den Modernisierungsverlierern, der Staat hat doch eigentlich gar nichts zu tun, denkt man, mit der Lohnhöhe. Das sind doch die Unternehmen, Unternehmen, je nachdem, wie man es ausdrücken will. Die entscheiden doch die Lohnhöhen. Kalkulieren sie nach ihren Markterfolgen, die sie erzielen wollen, durch den Einsatz von Arbeitskräften. In einer Gesellschaft, in der der Lebensunterhalt überlassen worden ist, den Leuten in der Konkurrenz, sie Geld verdienen, beschweren sich beim Staat, du bist zuständig, wenn es schief geht. Vor allem, wenn es schiefer geht als bei Einwanderern. Und dieses zusammengenommen ist dann folgende Vollbeschwerde. Erstens, du Staat bist verantwortlich dafür, dass man vom Lohn halbwegs leben kann. Obwohl er gar nicht zuständig ist dafür. Das sind ja die Unternehmen. Dann muss, damit die Beschwerde überhaupt Hand und Fuß hat, nach Meinung von den Pegida-Leuten, die solche Forderungen formulieren, dann muss eben jemand her, ein Vergleichsmaßstab, wo man sagt, da Staat, bist du doch immerhin großzügig bei den Einwanderern. Du prickst deine eigenen Gesetze, lässt sie rein, schmeißt sie nicht raus, obwohl sie längst den Ablehnungsbescheid haben, sind sie immer noch da. Der Vorwurf ist gar nicht, mir geht's schlecht. Der Vorwurf heißt, mir geht's ungerechterweise schlecht. Da passiert ein Unrecht gegen mich. Und das Unrecht lese ich ab an der Umgangsweise des Staats mit den Einwanderern. Wenn jemand fragt, sagt, mir geschieht Unrecht, wenn es mir schlecht geht, dann fragt er nicht nach den Gründen, warum geht es ihm schlecht. Dann wäre nämlich eine andere Frage fällig, bestimmt nicht die Ausländer, die haben damit nichts zu tun. Dann wäre vielleicht die Frage zu stellen, warum Unternehmen solche schlechte Löhne bezahlen. Warum sie Leute rausschmeißen, wenn sie immer produktiver arbeiten und so weiter. Wäre die Frage dahin zu stellen. Wer die Frage nach ungerecht stellt, der sucht automatisch nach Schuldigen. Wer ist derjenige, der abgreift? Wo wandert das Geld hin, was eigentlich mir zusteht? Der sucht nach Schuldigen. Und für diesen Standpunkt, der sucht nach Schuldigen und zugleich ist der Staat zuständig für die Abschaffung von Ungerechtigkeit, der macht folgenden fundamentalen Fehler. Dann komme ich gleich zur Meldung. Macht folgenden fundamentalen Fehler. Derselbe Staat, der Gesetze eingerichtet hat für die Wirtschaftsweise bei uns in Deutschland, demzufolge Einkommen erzielt werden durch Investitionen von Kapital und den Löhnen, die dann Unternehmer autonom und frei nach Marktkalkulationen hergeben. Derselbe Staat, der diese Wirtschaftsweise gesetzlich institutionalisiert hat und absichert, der also was dafür übrig hat, dass Löhne bezahlt werden, mit denen Exporterfolge erzielt werden können, indem die Konkurrenz gewonnen werden kann gegen ausländische Mitbewerber. Der gleiche Staat, der diese Ordnung eingerichtet hat, wird zugleich als Helfer gegen diese Ordnung angesprochen. Auf diesen Fehler kommt man nur mit der Ungerechtigkeitsbrille. Und dann kommt man mit der Ungerechtigkeitsbrille auf die Frage nach den Schuldigen. Und das sind dann für die Frage nach den Schuldigen. Da wird immer gerechnet. Wer die Schuld von jemandem sucht, da reicht es schon überhaupt, dass er überhaupt schuld ist. Ein Verbrecher wird nicht bestraft, schwer oder leicht, ob er viel oder wenig Schaden angerichtet hat, sondern ob er das Gesetz verletzt hat, und dann zwar prinzipiell. Da sagt man nicht, ach, ist ja fast nichts passiert, also Schwamm drüber. Wenn er das Gesetz gebrochen hat, dann wird er von der gesetzlichen Macht bestraft. Und diese Optik ist es, das zusammengenommen. Ungerecht geht es zu, der Staat ist zuständig für Abschaffung von Ungerechtigkeiten. Ich kenne eine Ungerechtigkeit, nämlich ganz unten in der Gesellschaft, die Hartz-IV-Empfänger und die Hartz-IV-Empfänger der Einwanderer. Also haben wir hier den Beweis, der Staat kümmert sich nicht um die eigenen, sondern um Fremde. Das war einmal ein Versuch, das einzuführen. Wir kommen dann später noch darauf kommen. Es gibt noch weitere Beweise, in Anführungszeichen, dafür, dass der deutsche Staat angeblich zu seinen Bürgern hässlich ist. Jetzt die Frage.
Also vielleicht eine Ergänzung. Wenn ich jetzt nach dem, was Sie noch so dazu gesagt haben, selber meinen eigenen Partner, den ich verloren habe, nur die wenigen Gespräche, die ich quasi mit Pegida und Sympathisanten geführt hatte, also da gab es quasi einen Wechsel. Und zwar, die waren im Vorfeld sehr gegen die ganzen Unterstützungen, gegen die vermeintlich eigenen Leute. Also dass eben der Staat zu viel über Hartz IV eben eigene Leute, in Anführungsstrichen, unterstützt und ihnen Dinge zukommen lässt, die ihnen quasi nicht gebühren. Und mir kam es dann im Nachhinein so vor, als würde das dann verschoben worden sein, als quasi eine Kritik gegenüber dem Staat. Die kann dann quasi Menschen, die selber schuld sind für ihre Lage, die sich nicht bewegen, nichts tun, ja, hat sich dann verlagert auf die, die man vielleicht besser, also gegen die man besser protestieren kann, weil vielleicht gegen Hartz IV und die Unterstützung also die augenscheinlich unrechtmäßig geschieht, dann halt auf Zuwanderer verlagert hat. Also das meine ich quasi gehört zu haben, dass es im Vorfeld auch auf die eigenen Leute ging,
ja,
dass das dann verlagert hätte auf die, die nicht zu uns gehören.
Ja, ist gar nicht ganz richtig, denn es gibt ganz ohne, gerade in Gegenden wie Ostdeutschland, wo es die islamischen Einwanderer kaum gibt, ist eigentlich das normale Argument, das übliche Argument, gar nicht so sehr Ausländer greifen ab. Das übliche Argument ist, es gibt zu viele Faulpilze. Zu viele, die sich im sozialen Hängematte ausruhen. Die einfach Staatskohle nehmen und dann sich einen lauen Tag machen und lassen die anderen arbeiten für sich. Das ist eigentlich die normalere Variante, aber auch die ist nicht rationeller als die gegen die Ausländer, weil nämlich da die gar nicht gefragt wird, wie kommen denn Leute in die Lage, dass sie auf Hartz-IV-Niveau sinken, einkommensmäßig, nicht moralisch, das hat damit nichts zu tun, einkommensmäßig. Wie gibt es denn das eigentlich, dass Leute dauerarbeitslos oder langzeitarbeitslos werden? Die Frage wird gar nicht mehr gestellt, sind wir die Tatsache, dass sie nicht arbeiten. Von der Frage, da muss doch jemand schuld sein, dass es Armut gibt oder soziale Schieflagen gibt. Da gibt es doch welche, die arbeiten, obwohl sie nicht wollen. Sodass die Ehrlichen, die dann wirklich Hartz IV deswegen kriegen, weil sie zum Beispiel behindert sind oder objektive Gründe haben, nicht arbeiten zu können, sodass die dann mit denen dann knapp umgegangen wird. Den Vergleich gibt es ja auch. Die Faulpelze sollen gefälligst ausgeschieden werden. Auch das ist auch aus dieser Vergleichsart lugt heraus oder liegt zugrunde die Frage nach Schuldigen. Da muss jemand schuld sein, wenn zu viele Leute Hartz IV bekommen und dadurch soziale Kohle oder Staatskohle verschleudert wird für Nichtstuer, anstatt für wichtige Sachen, Kindergärten, Schulen reparieren, Schlaglöcher in Straßen ausbauen und so weiter und so fort. Ich habe aber gern jetzt, vielleicht wäre es jetzt eine Gelegenheit, wenn jemand Pegida verteidigen will, jetzt nicht wirklich verteidigen in dem Sinn, mir hat es eingeleuchtet, dass wir da demonstrieren, wäre es vielleicht jetzt eine Gelegenheit, das zu tun, dann können wir uns die Spekulation über die augenblickliche Bewusstseinslage von Pegida, vielleicht sogar Pegida-Anhängern, vielleicht sogar sparen, weil wir dann wirklich mit jemandem argumentieren können, der das vertritt, was er augenblicklich vertritt. Mag ja auch manche geben, die laufen dahin und lassen die Örtel sein und denken was ganz anderes. Auch da haben wir am Sonntag, wer die Günter-Jauch-Veranstaltung gesehen hat, in der Einspielung Leute gehört, die haben gar nicht über die islamischen Einwanderer geredet, sondern die Polen, die über die Grenze dauernd laufen und angeblich deutsche Handwerksbetriebe ausrauben. Aber es ist halt so, wenn ein Handwerksbetrieb ausgeraubt worden ist, war er Deutscher, dann war es ein Halunke. Wenn es ein Pole war, dann waren es wieder die Polen. die gleiche Logik. Dann wird es an der Nationalität festgemacht. Die Schuldfrage eben. So, gibt es dazu jemand, der für Pegida mal entweder unmittelbar von ihr oder sagen wir, ist es verzerrt? Nein, will ja gar niemand bloßstellen. Ist es verzerrt, was ich sage? Stimmt nicht, er hat es anders mitgekriegt. Ja?
Ich wollte nur sagen, dieses Gedanke, dass Ausländer schuld sind, das bestand noch immer. Und dieses Gedanke von Brigitte ist nicht neu, meine ich. Und ich weiß nicht, wieso die Nachrichten das so verschlimmern, dass Brigitte-Bewegung so gefährlich ist, obwohl es nur in Dresden existiert. Und es gibt in anderen Städten kaum Brigitte-Bewegung, es gibt viel mehr Anti-Brigitte-Bewegung. Also es gibt keine Gefahr, keine große Gefahr. Ja,
also die Frage ist, für alle, die es nicht gehört haben, ist, warum wird eigentlich in der Öffentlichkeit das als Gefahr beschworen? Ausländerfeinde gab es doch immer schon. Es gab auch schon immer Leute, die gesagt haben, alle möglichen schlechten Erscheinungen in Deutschland beruhen darauf, dass zu viele Ausländer da sind. Warum haben wir jetzt in Bezug auf Pegida plötzlich gesprochen von einer Gefahr? Damit sind wir eigentlich beim zweiten Punkt, wie die Politik darauf reagiert. Merken wir uns die Frage und schieben sie ins zweite Kapitel. Warum wird es als Gefahr besprochen? Genau das war die Frage 2. Die Politik bespricht es als Gefahr und versucht es wieder einzugemeinden. Wie? Darüber wollen wir dann in Punkt 2 reden. Aber wenn es nicht ganz durcheinander geht, schreiben wir jetzt die Frage auf mit der Gefahr und dann bringen wir sie wieder in Punkt 2. Ja? Also auch dahin schreiben für die damit man wieder sieht, was man wieder sieht. Also wenn man mal hier grün. Zu 2. Ja, da war die Meldung. Ja, aber nehmen wir doch mal, was dem Staat vorgeworfen wird, dann passt es ja noch zum Punkt 1. Was wird dem Staat eigentlich vorgeworfen, an was es mangeln lässt?
Das meinen Sie auch gerade Gerechtigkeit.
Ja, Gerechtigkeit. Aber die Gerechtigkeit hat ja einen Inhalt. Und die zweite Frage, die wir besprechen werden, wie kommen wir dann von da aus gerade auf die Ausländer? Ich habe jetzt nur gesagt, es wird die Schuldfrage gewälzt und da kommen sie auf Ausländer. Gibt da vielleicht noch einen bestimmten Grund dafür, dass da häufig, wie Sie es auch gerade gesagt haben, immer schon Ausländer gleich mit die erste Adresse sind? Manchmal vorbei in lauter einzelnen Mosereien, Stammtischgebrüll, manchmal aber auch in Form von Demonstrationen, wie jetzt in Dresden und anderswo. Was wird dem Staat eigentlich vorgeworfen, was er unterlässt? Ja?
Der Bevölkerung zuzuhören.
Der Bevölkerung? Der Bevölkerung zuzuhören. Ja, das ist jetzt ganz abstrakt, ne? Der Bevölkerung zuzuhören. Was sagt sie denn, wenn man Pegida-Demonstrationen macht? Wenn man sagt, du Staat hörst nicht zu. Dann sind wir ja wieder dabei. Und deswegen müssen wir jetzt was sagen, was angeblich verboten ist, nämlich wir lieben dich, haben wir gehabt als Punkt 9, Punkt 8 von Leipzig. Und wir dürfen nicht sagen, dass wir dich lieben. Das war ein Punkt in Leipzig, aber es wird auch was anderes gesagt. Du Staat verlässlichst deine Aufgaben, deine Schutzaufgaben für uns. Du hilfst uns nicht beim Zurechtkommen mit den Nöten, in denen wir stecken. Da hörst du uns nicht zu. Und deswegen müssen wir dir sagen, erstens, das vernachlässigst du. Und zweitens müssen wir dir sagen, wir wissen auch, wo du zu viel in die falsche Richtung tust. Das wären die Ausländer. Also die Beschwerde heißt, und das wäre jetzt noch eine Ergänzung zum bereits Gesagten, die Beschwerde heißt, all die Nöte, finanzielle und sonstige Nöte, in die ein Mensch gerät, wenn er lohnabhängig beschäftigt ist. Die Mieten sind zu hoch. Die Straßen haben lauter Schlaglöcher. Die Ampeln sind schon lange auf Rot. Alles aus Umfragen während der Pegida-Demonstration. Wenn man an bestimmte Plätze geht in Westdeutschland, da kann man mit Deutsch gar nichts mehr anfangen, weil die alles was anderes reden. In Dresden noch nicht so weit, aber das wollen wir nicht, dass in Dresden auch einreist. In westdeutschen Schulen, in Westdeutschland jetzt im Sinne von Echtwesten, Köln und Nordrhein-Westfalen, gibt es Schulen, da haben sie in der Ganztagesschule beim Mittagessen das Schweinefleisch abgeschafft. Skandal. Unsere gute, alte, deutsche Schweinefleischkultur wird überfremdet durch eine Rindfleisch- oder Hühnchenfleischkultur. Wer ja lacht. Der Vorwurf ist, du hörst nicht auf uns. Und dann kommt eine bunte Mischung aus Ausländerfeindlichkeit, raus mit denen oder gar nicht erst rein, und Beschwerden aller Art aus dem alltäglichen Leben. Und es geht vom, wie gesagt, von den Äußerlichkeiten wie die schlechten Zustand der Straßen bis hin zu wenigen Sozialeinrichtungen für Leute, denen es schlecht geht. Denen es echt schlecht geht, die ehrlich nicht arbeiten können und so weiter. Und da sage ich jetzt, der Fehler der Leute ist, ihr fragt gar nicht nach dem Grund. Ihr seid so schnell bei Schuld, bei falschen Abstaubern. Oder Abstauber ist ja schon falsch. Bei Leuten, die was abstauben, was sich nicht gehört. Ihr seid so schnell bei Leuten, die angeblich sich was nehmen, was euch zusteht. Für euch ist die ganze Welt offenbar nur ein ganzes System von Rechten und Pflichten des Zustehens und Nichtzustehens. Warum fragt ihr denn eigentlich nicht danach, habe ich vorhin auch schon mal gesagt, warum ist denn in Deutschland ein Niedriglohnsektor eingerichtet worden? Das gab es doch vor 25 Jahren, vor 30 Jahren gar nicht. Das ist doch erst richtig eingerichtet worden, ausgerechnet durch die rot-grüne Regierung unter Schröder, Stichwort Agenda 2010, wo der Staat plötzlich der Meinung war, was Deutschland fehlt zu seinem Erfolg, Deutschland wohlgemerkt, nicht den Leuten, weil die Leute verdienen ja kaum was. Was Deutschland fehlt zu seinem Erfolg, ist ein Niedriglohnsektor, der kostenmäßig konkurrenzfähig ist gegenüber Billiglöhnen in der Tschechischen Republik oder in der Slowakei oder in Polen oder in sonst wo in den ehemaligen kommunistischen Ländern. Und damit wendet ihr euch an den Staat, der genau das eingerichtet hat. Ein Fehler. Normalerweise habt ihr am Stammtisch durchaus sogar ein Sprichwort dafür, ein Redensart. Man soll den Bock nicht zum Gärtner machen. Aber ihr merkt gar nicht, dass der Staat überhaupt der Bock ist. Ihr glaubt, das wäre wirklich der Gärtner. Das wäre der, bei dem, was abzuholen wäre, für alle Menschen, die ehrlich sind, die aufrichtig sind, die leistungswillig sind, die also bescheiden sind. Und damit ist ein weiterer Punkt drin in der Beschwerde. Wir sind doch gar nicht anspruchsvoll. Wir wollen doch bloß halbwegs leben können davon. In einer Gesellschaft, wo der Reichtum an Gebrauchswerten, an Mitteln, sein Leben angenehm zu machen, übervoll ist, wo man die ganze Zeit, selbst wenn man kein Geld hat, aufgefordert wird, den jeweils neueste Smartphone zu kaufen oder jeweils die neueste Variante von PKW oder bei jeder Saison die jeweils neueste Mode. Ich will gar nichts dagegen sagen. Ich will auf den Widerspruch hinweisen. In so einer Gesellschaft sagen Leute, wir sind doch so bescheiden, wir wollen doch bloß ein bisschen leben. Die nehmen gar nicht zur Kenntnis, dass sie in einer Gesellschaft leben, wo sich doch das, was man beanspruchen kann, danach, was danach arm und reich wäre, danach bemisst, was die Gesellschaft an Produktionskräften hat und was sie an Konsumptionsmitteln zur Verfügung stellt. Ihr seid bescheiden, ihr seid, man könnte sagen, sonst seid ihr so stolz darauf, Demokraten, so demokratische Bürger zu sein, die Rechte haben gegen den Staat, die ihn kritisieren dürfen, die ihn sogar wählen dürfen. Nicht den Staat, aber zumindest die Leute, die den Staat machen. Ihr verhaltet euch wie Untertanen, wie Bittsteller. Und diese Bittsteller kommen dann auf den nächsten Punkt. Wir wissen, unsere Bitten wären leicht erfüllbar, wenn der Staat nur wollte. Er will aber nicht. Beweis: zu laxer Umgang mit den Ausländern. Und jetzt müssen wir die Frage stellen, warum Ausländer? Jetzt mal Frage ans Publikum. Warum glauben Sie, sind die Ausländer, das wäre jetzt also auch die Frage von vorhin gerade, nicht die Gefahrseite, sondern warum sind Ausländer so ganz normal offenbar, so ganz alltäglich, nicht bloß in Deutschland, auch in Frankreich, habe ich vorhin gesagt, in England, in allen Ländern mit marktwirtschaftlicher Produktionsweise sind immer gleich die Ausländer diejenigen, auf die es geht. Warum? Und dann speziell noch islamische Auswanderer. Ja?
Ich will das ganz einfach so erklären, es ist ja bekannt, dass Menschen in ihrer Entwicklung sich immer, naja, je nach geistiger Entwicklung, immer weiteren Gruppen zuordnen. Am Anfang ist es nur das Ich, dann ist es ich und meine Eltern, dann ist es die Familie, irgendwann kommt der Freundeskreis und meinetwegen kommt dann mal meine Stadt oder mein Land oder sowas. Aber das Stadium, dass man sich wirklich über allgemeine Dinge oder auch um globale Probleme Gedanken macht, das wird doch von, also auch wenn das jetzt ein arroganter Standpunkt ist, aber von wenigen Menschen erreicht. Ja. Und spricht denn irgendwas dafür, dass es um mehr geht, als um ein bisschen beschränktes Weltbild? Sehe ich bisher nicht.
Ja.
Also zu dem beschränkten Weltbild würde ich jetzt sagen, ich glaube, genau das macht diesen Menschen ziemlich viel Angst. Also wenn man sich jetzt so die Nachrichten anguckt, ISIS, Irak, Palästina, Syrien, ich glaube, das macht den Leuten halt Angst. Und das wird ja immer mit der Radikalisierung des Islams in Verbindung gebracht. Und ich glaube, das macht diesen Pegida-Anhängern ziemlich viel Angst. Und zudem kommt halt noch, dass es gibt ja 0,2% Muslime in Dresden und das heißt, die haben sich quasi gar nicht mit diesen Menschen wirklich beschäftigt. Und die haben halt nicht wirklich Kontakt zu denen und wissen auch nicht viel über die. Und ich denke mal auch, es ist ja auch so, dass, glaube ich, jetzt in der Migrationspolitik in Deutschland das so ist, dass sehr viele Ausländer jetzt in den Osten verlagert werden, damit halt so ein Ausgleich entsteht. Und diese ganzen Asylantenheime, sage ich jetzt mal, die jetzt bald halt auch im Osten da sein werden. Ich glaube, das macht ihnen ziemlich viel Angst. So. Ich denke schon, dass sie sich damit beschäftigen, aber sie wollen das irgendwie nicht wahrhaben. So. Ist halt anders als im Westen. So. Die haben halt diese Zeit nicht mitbekommen, die 60er Jahre in Deutschland, wo die ganzen Türken kamen, damit sie das Land wieder aufbauen und Italiener und was weiß ich was. Das ist halt
ja
eine historische Frage.
Ja.
Eine Gegenmeinung.
Versteht jeder alles, was gesagt wird?
Ja. Ich habe vor ein paar Tagen so einen Kumpel gefragt, also er wohnt hier in, sagen wir so, in Ostdeutschland.
In Ostdeutschland?
Also er kommt aus dem Gebiet von, also er kommt aus Jena. Und ich habe gefragt, wieso
ich. Du wolltest deine Gaststadt nicht beschmutzen, aber passiert.
Stimmung herrscht. Er meinte, es stimmt nicht so, es wird nur von öffentlichen Medien so dargestellt. Es gibt, also die Stimmung zu Migranten ist eigentlich ganz okay. Die Medien machen nur dieses Bild von Ostdeutschland. Also ich fand diese Meinung sehr interessant.
Also warum haben jetzt dieser Jenenser Bürger Angst vor Ausländern oder Verständnis dafür, dass man Angst vor Ausländern hat?
Er meinte, es gibt keine Angst vor Ausländern. Er meinte, es wird nur so eine Frage gestellt. Es gibt nicht mehr Nazis in Deutschland als in Westdeutschland.
Ich glaube, wir brauchen uns gar nicht mehr darüber zu streiten, ob es in Ost- und Westdeutschland große Unterschiede gibt innerhalb der Frage der Ausländer. Es ist nämlich eine kleine idyllische Kennzeichnung, wenn man sagt, das war in Westdeutschland immer lauter Ausländer, wie sagt man, Willkommenskultur. In der Zeit, wo die Italiener zum Beispiel in den 60er Jahren, Anfang der 60er Jahre eingewandert sind zum Arbeiten, gab es eine ausgeprägte Italienerfeindschaft. Das waren die Katzelmacher und das waren die Spaghettis und das waren die Mafiosi und so weiter. Also Ausländerfeindlichkeit hat es auch im Westen gegeben und gibt es auch immer noch. Der Unterschied ist höchstens der, dass man sich jetzt an manche Ausländer gewöhnt hat, nachdem auch immer größer Teil längst Staatsbürger ist, vor allem von den Früheinwanderern. Aber der Verdacht, dass in Deutschland zu viel Einwanderung passiert, der herrscht nicht bloß in Ostdeutschland. Da brauchen wir uns, glaube ich, nicht groß zu streiten. Wichtig ist auch gar nicht, wie viel im Osten und im Westen und ob es im Osten mehr oder weniger. Entscheidend ist, dass im Westen jedenfalls ausreichend viele auch der gleichen Meinung sind, auf die gleiche Meinung kommen. Es liegt viel im Argen wegen zu großer Zulassung, zu zahlreicher Zulassung von Ausländern. Und da ist die Frage, wie kommt man als Mensch, der vom Staat sagt, du hast doch Verpflichtungen deinen Bürgern gegenüber, die mit den Nöten der Lohnarbeit, eines Lohnarbeiters oder Rentners oder Stipendiaten in der Ausbildungszeit nicht zur Rande kommt, da hast du doch Verpflichtungen. Und da kommt immer der Ausländer als der Beweis und daran kann ich sehen, aha, du bist gar nicht für deine Leute. Vielleicht liegt der Schlüssel an Folgendem. Ich habe es jetzt mal so salopp gesagt, deine Leute. Vielleicht, ja?
Ja, also ich kann mir halt vorstellen, dass es daran liegt, dass die Menschen, also die Deutschen, dann denken, sie hätten eine Vorrechtsstellung. Also das heißt, ja, also ich könnte halt dran...
Stell dich auch mal auf und dreh dich rum.
Ja, also ich könnte mir vorstellen, ich könnte mir vorstellen, dass es daran liegt, dass viele denken, die Arbeitsplätze zum Beispiel, man hat einen Anspruch als Deutscher auf einen deutschen Arbeitsplatz. Ja? Und bevor nicht alle Deutschen einen Arbeitsplatz haben, sozusagen, sollten auch keine Ausländer reingeholt werden. Also dass da so auch so ein Gerechtigkeitsdenken, das ist ja eigentlich steckt mit drin, da ja, der Grund für das.
Ja, ich sag mal, eine allgemeine Definitionsfrage überhaupt, was meinen die eigentlich mit Ausländern? Zähle ich da jetzt zu, ich bin in Deutschland geboren, zähle ich zu diesen Ausländern, weil Sie haben eben das Wort genannt, Zuwanderer. Wer sind diese Zuwanderer? Sind das jetzt die ganzen Menschen, die aus Eritrea kommen oder aus Somalia oder aus Syrien? Oder ich verstehe die ehrlich gesagt nicht. Also ich weiß nicht, ob ich mich da angesprochen fühlen soll. Verstehen Sie, was ich meine?
Ja, verstehe ich. Man kann ja auch sagen, es gibt ja auch viele Menschen, die im Lauf des Anfangs des 20. Jahrhunderts bei der Industrialisierung des Ruhrgebiets und Ende des 19. Jahrhunderts aus Polen eingewandert sind. Auch die gelten immer als Ausländer. Also die Menschen, die hinten aufs Kiemer heißen. Auch meine Vorfahren sind aus der Einwandererschicht. Ja, da gibt es Unterschiede, die die Leute machen. Die Unterschicht, der ist gar nicht unbedingt, wird gar nicht unbedingt festgemacht. Hast du einen lupenreinen Stammbaum bis zum fränkischen Reich Karls des Großen als Ortsansässiger? Der Punkt ist offenbar ein anderer. Sie sagt doch vorhin, gerade in Ihrem Beitrag, da meinen Menschen, das wäre Ihr Staat. Vielleicht ist das mein Staat, der Pferdefuß im Denken. Ja?
Ausländergemeinden sind, die man als Ausländer identifizieren kann, als das andere, von mir unterschieden. Ich glaube, dass mit Österreichern, von denen kaum einer ein Problem hat, sondern die Schweizer, es sind Menschen, die in ihrem Denken niedriger gestellt sind. Interessant finde ich, dass in Dresden sich eine Gruppierung patriotischer Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes bildet, die mit Muslimen kaum Kontakt hat. Das heißt, es geht ja offensichtlich um Bilder, die produziert werden, die Menschen haben.
Ja.
Aber nicht gegen reale Probleme.
Und jetzt müssen wir bei dem Bild, was produziert wird, entscheiden, nicht entscheiden, die kennen die nicht, sondern die kennen was an ihm. Und das Prädikat, was sie kennen und was sie hassen oder ablehnen, ist ausländisch. Das heißt, der Standpunkt, Ausländer gehören nicht hierher, der muss dem vorausgesetzt sein, bevor man dann sagt, und das sind die islamischen oder die katholischen Italiener oder die nur halbwegs eingebürgerten Ausländer der zweiten Generation oder vielleicht die nicht mehr. Das ist entscheidend, ist gar nicht, ist gar keine persönliche Zurechnung der oder die, sondern es ist der Standpunkt, es gibt Leute, die sind auch, die haben das Prädikat Ausländer und die kennzeichnet, was für ein Unterschied zu Menschen, die Inländer sind. Was ist der Unterschied zwischen Inländer und Ausländer? Das ist vielleicht gar kein ethnischer oder gar kein religiöser. Ja?
Ja, genau darauf wollte ich eigentlich hinaus, weil Sie haben ja gerade gesagt, dass ja, zu den Ausländern zählen auch Polen wie auch Osteuropäer, aber Ihr Slogan ist doch patriotische Europäer gegen die Islamisierung des Abendlandes. Und ich kenne ehrlich gesagt weder einen Polen noch einen Russen noch einen Tschechen, der Moslem ist. Verstehen Sie, was ich meine? Deswegen, ich verstehe jetzt nicht genau, sind das jetzt alle Ausländer oder sind das jetzt nur die Moslems oder sind das jetzt nur die Schwarzen oder sind das jetzt. Also, man kommt da gar nicht mehr so mit. So, man,
ja, genau.
Die Haare sind alle so schwammig und irgendwie. Man möchte die gerne verstehen, aber es ist halt irgendwie.
Ja, und weil es so schwammig ist, deswegen schlage ich vor, hier gehen wir mal erstmal auf das Prädikat Ausländer, ausländischer Mensch und dann erst auf die Bebilderung, auf die inhaltliche Ausgestaltung, wer zählt alles dazu. Und dann wäre nämlich der Unterschied zwischen einem Inländer und einem Ausländer zu bestimmen. Was ist der Inländer? Staatsbürger mit allen Rechten da zu sein. Staatsangehöriger heißt es auch. Der gehört zum Staat. Der ist Bestandteil. Und die anderen, die Ausländer, sind nicht Angehörige des Staats. Die haben eigentlich vom Prinzip her kein Recht, hier zu sein. Von diesem Unterscheidung, wer behält sich rechtmäßig hier auf, wer unrechtmäßig. Von der Unterscheidung her kommen dann die Menschen, die sich dann die Ausländer dazu vorstellen wollen, auf unterschiedliche Bebilderungen. Da gehört dann der Italiener, um die Ecke vor allem derjenige, den man am Samstagabend mit der Familie besucht, um dort gut zu essen, gar nicht mehr dazu. Er ist eine Bereicherung. Er ist auch längst eingebürgert. Seine Kinder sprechen nur noch Deutsch. Vielleicht können sie auch noch Italienisch. Ist dann ganz wurscht. Dem verzeiht man das. Er gehört dazu. Er hat ein Recht, hier zu sein. Er leistet was als deutscher, italienischer Abstammung. Während zum Beispiel diejenigen, die jetzt frisch einwandern oder fliehen aus den Kriegsgebieten oder aus den Gebieten, in denen gehungert wird, aus Afrika, Nordafrika und auch Schwarzafrika, da sagt er, die gehören doch nicht hierher. Denen mag schlecht gehen, aber die haben kein Recht, hier zu sein. Der macht sich fest an der Berechtigtheit des Aufenthalts. Das ist die eigentliche Unterscheidung. Nicht die Unterscheidung schwarz oder weiß, deutschsprachig oder slawisch oder sonst welche äußerlichen Eigenheiten. Der Ausgangspunkt ist ausländisch und nicht berechtigt, hier zu sein. Und dann kommt hinzu, und das erkenne ich doch daran, dass er Deutsch plus Rade bricht oder dass er schwarze Hautfarbe hat oder dass er einen Glauben hat, der in Deutschland traditionell nicht zu Hause ist, nämlich islamisch. Und damit wäre auch die Frage geklärt, warum immer schon, selbst in Zeiten, wo es nicht als Gefahr großartig besprochen wird, immer schon in den Ländern des Kapitalismus immer schon Ausländerfeindlichkeit herrscht, Feindseligkeit gegenüber Leuten, die einwandern, und zwar einwandern in der Regel deswegen, weil sie ja gebraucht werden von den Unternehmern des Landes. Die waren ja angefordert. Es gab ja sogar Vertragsbeziehungen zwischen Ländern, Auswandererländern mit Deutschland, wo ausgemacht worden ist, aus der Türkei, Italien oder Spanien dürfen so und so viele Millionen oder so und so viele Tausend pro Jahr einwandern. Das war eine Bestellung gewissermaßen. Da haben wir denen das Recht gegeben und die Bevölkerung hat gesagt, aber sind doch Ausländer, die haben doch hier eigentlich nichts verloren. Und dann wird es bebildert. Wo liegt der Schaden? Erstens, sie gehören nicht dazu. Und zweitens, wenn dann Schäden dazu erfunden, sie versauen die Löhne zum Beispiel, ist gesagt worden. Sie sind Lohndrücker. Wenn ein Deutscher, ein lang ansässiger Deutscher, sich zu einem schlechteren Lohn anbietet, kommt er gar nicht auf Ausländer. Aber wenn es ein Ausländer macht, dann ist es der Beweis, Ausländer sind Schädlinge. Ausländer schaden deutschen Insassen des deutschen Gesamtbetriebs. Das ist der Fehler, den die Leute machen. Und darüber werden alle Ursachen, die das Leben ihnen schwer machen, subsumiert, untergeordnet unter den Standpunkt, hier gelegt deswegen, ist deswegen so viel im Argen hinsichtlich sozialer Ausstattung der Leute oder hinsichtlich sozialer Hilfen, weil falsche, unberechtigte, daher falsche Anspruchsteller begünstigt werden. Und dann geht die Fantasie weiter. In Dresden war dann gesagt, wo kommen denn die Flüchtlinge her? Sie kommen her, jetzt ja die islamischen Einwanderer, überwiegend aus dem nahen Mittleren Osten, da wo jetzt der ISIS, islamische Staat, Krieg führt und vorher die Amerikaner einen Krieg geführt haben. Und da sagt der Redner oder die Rednerin in Dresden, wir Deutschen müssen die Abfallprodukte amerikanischer Kriegsführung durchfüttern. Uns werden die Flüchtlinge aufgehalst, die Amerikas Kriege produzieren. Da merkt man, jetzt geht der Ausländerstandpunkt weiter. Jetzt geht er nicht bloß auf die Einwanderer, jetzt geht er auch auf ausländische Mächte, in dem Fall Amerika, USA. Der Staat, mit dem Deutschland eigentlich ziemlich eng verbündet ist, militärisch und machtpolitisch. Und dieses Land wird jetzt taxiert als, wieder von der Frage, wer ist schuld daran? Die mit ihren Kriegen, die mit uns nichts zu tun haben. Schröder hat ja damals bekanntlich den Krieg gegen Saddam Hussein im Irak boykottiert. Also er hat nicht mitgemacht. Boykottiert ist übertrieben. Hat aber nicht mitgemacht. Wir tragen die Kosten von Amerikas Kriegspolitik. Und so bevölkert sich die ganze Welt, in der Vorstellungswelt der Pegida-Anhänger, in lauter Schuldige. Und die Schuldigen haben immer das Prädikat ausländisch. Ausländische arme Schlucker, Flüchtlinge, ausländische Machthaber, USA, ausländische Generäle und Kriegsbefehlshaber, wieder USA, Großbritannien vielleicht noch dazu, aber vor allem USA als die Hauptmacht. Die sind schuld, dass bei uns so viele Leute sich tummeln, die sie nicht hierher gehören. Vom Standpunkt dieser Berechtigtheitsfrage wird dann vieles, was in Deutschland vielleicht unter normalen Blickwinkeln gar nicht so gut ist, gar nicht so vorteilhaft ist, zu einem Gut, zu einem Vorrecht. In deutschen Fabriken sollen erst deutsche Arbeiter eingestellt werden, bevor Ausländer angeworben und eingestellt werden. NPD hat geworben in Sachsen und in Brandenburg in den Landtagswahlen, deutsche Arbeitsplätze erst für Deutsche, dann erst Polen. Der gleiche Gedanke. Arbeitsplätze, die oft gar nicht so furchtbar gemütlich sind, Arbeitsplätze, die einen in eine Lage bringen, die dann eigentlich dazu führt, dass man diese Beschwerde hat, die man heutzutage hört, bei Pegida, nämlich die Mieten kann man davon nicht bezahlen, das Alltagsleben ist auch fast nicht damit zu finanzieren. Da werden Arbeitsplätze wohl, bloß weil sie von deutschen Unternehmen auf deutschem Boden angeboten werden, zu einem Privileg umdefiniert. Ihr und wir, die studiert haben, würden sowas gar nicht als Angebot ernstes betrachten. Deswegen haben wir ja studiert, damit man vielleicht was Besseres kriegt. War vielleicht nicht ganz so aus dem Hirn draußen, dass es sich lohnt zu studieren, weil man dann jedenfalls die ekelhaftesten und schlecht bezahlten Arbeiten in der Regel nicht kriegt. Braucht man sich gar nicht schämen dafür, dass man den Vorteil bringt. Man muss bloß mal klar machen, in unserer Wirtschaftsweise sind solche Arbeitsplätze normal, gehören dazu. Und das, was der normale Mensch, wenn er die Möglichkeit hat, auszuwählen, lieber nicht nimmt, wird in der Optik der Ausländerfeinde zu einem Privileg. Erst Deutsche, dann Ausländer. Nicht. Solche Arbeitsplätze sind in Land wie Deutschland mit seiner hohen Produktivität eine Schande. So etwas gehört sich eigentlich gar nicht. Dass man Leute so schlecht bezahlt, dass sie dann die Miete nicht bezahlen können und die Kinder nicht in die Schule schicken können. Doch eine Schande. Sondern alles vom Standpunkt Ausländer, Inländer betrachtet, wird dann alles Deutsche zum relativen Vorzug zum Privileg. Das ist die Gesinnung, auf der Pegida-Bewegung entstanden ist. Auch wenn sie sich wieder auflösen wird eines Tages, diese Gesinnung kommt offenbar immer wieder auf, weil die Leute darauf einsteigen, auf den Unterschied, wer hat das Recht hier zu leben, das sind wir, das ist unser Staat, dieses falsche Unser. Das verführt die Menschen dazu, zu dem falschen Argument, Staat, du hast die Verpflichtung, Ausländer fernzuhalten und überflüssige Ausländer rauszuschmeißen. So kommt man von schlechter sozialer Lage zu der Forderung Ausländer raus. Das wäre der erste Punkt. Ich meine, jedenfalls ungefähr nach meiner Vorstellung. Wenn es dazu noch Fragen gibt oder Zweifel, ja.
Was unterscheidet denn jetzt aber die Pegida von anderen rechtspopulistischen Bewegungen? Weil ich finde, das sind auch Gründe für andere, also für Leute, die in anderen ähnlichen Bewegungen sind. Was ist denn jetzt das Besondere direkt für Pegida und vor allen Dingen unter dem Fokus, das scheinbar ein paar Studien herausgefunden haben, dass es nicht das typische Bild von Leuten, die dort teilnehmen, normalerweise ist, wie das, was wir vorher halt hatten. Also das zum Beispiel mittel- bis höher gebildete Menschen daran teilnehmen und das Alter gar nicht so hoch oder gar nicht so geregelt ist, wie wir das vielleicht mal angenommen haben. Was ist das Besondere daran?
Das sind jetzt aber zwei Fragen in einer. Ja. Die eine Frage ist, ist es eigentlich unnormal, dass gebildete Menschen Rechtspopulisten sind? Das würde ich sagen, das stimmt doch gar nicht. Die Führer der Rechtspopulisten sind zum Beispiel meistens studierte Menschen. Und natürlich gibt es genügend Menschen, die eine sehr argumentationsreiche Art haben, dafür zu plädieren, dass die deutsche Kultur, die kennen Sie ja auch, im Unterschied zu den anderen wirklich, dass die Vorzüge hat gegenüber der französischen oder der italienischen oder anderen Kulturen, die einzigartig ist, die können es dann in dicken Büchern sogar aufschreiben. Also da braucht man sich nichts vorzumachen. Es gibt genug gebildete Menschen, die den Unterschied Ausländer-Inländer und Inländer besser als Ausländer in den diffizilsten und sublimsten Kunstprodukten aufzufinden verstehen. Das wäre die Frage, eine Frage. Die andere Frage ist, was unterscheidet die Pegida von den Rechtspopulisten oder von den faschistischen Parteien, sagen wir mal wie NPD oder DVU, Deutsche Volksunion? Ja, dass sie erstmal als Bürgerinitiative auftreten. Noch nicht als Partei, noch nicht als Gesamtprogramm. Noch kein Programm haben, was muss sich am deutschen Staat ändern, damit es den Deutschen im Unterschied zum Ausländer besser geht. Da ist ja noch mehr, da gibt es ja noch mehr. Da muss auch sich an der Art und Weise, wie Politik gemacht wird, was ändern. Das ist jetzt der ein Punkt, wie bei allen Bürgerinitiativen, der eine Punkt, an dem man es fokussiert, es liegt an den Ausländern. Und die müssen vom Staat ferngehalten werden, Punkt. Da kann eine Partei daraus entstehen. Manchmal aus linkeren Veranstaltungen, zum Beispiel in Westdeutschland, gab es keine Linkspartei, aber es gab unzufriedene Arbeiter mit der Schröder-Regierung, mit der 2010-Politik, Agenda 2010-Politik. Und diese Bewegung hat sich plötzlich wiedergefunden, jedenfalls war viel kleiner als Pegida, ich weiß jetzt gar nicht, ob sie wirklich kleiner war, jedenfalls kleiner als im Osten. Jedenfalls, die haben sie dann wiedergefunden im Programm der Linkspartei, die sich dann nach Westdeutschland ausgedehnt hat. Zwar dort eine unter 5% Partei in der Regel ist, aber doch immerhin 2, 3, 4, 5, an die 5% Leute dann als Wähler hat, die Übersetzung ihres Anliegens, was sie zunächst als Bürgerinitiativen oder als Demonstrationen ausgedrückt haben, dann beantwortet finden in einer alternativen Politik, Regierungspolitik. Und das ist der Unterschied zwischen Pegida und NPD-Wählern. NPD-Wähler sagen, da muss auch eine andere Politik her. Pegida-Leute, die können nach wie vor SPD oder vielleicht mehrheitlich CDU wählen, weiß ich nicht genau, die sagen aber ihrer Partei CDU, wenn du nicht auf mich hörst, ich kann auch mal anders. Wenn du dich bedienst mit dem Punkt, den ich zu kritisieren habe. Wenn es das andere dann gibt, dann wird sich zeigen, ob die dann tatsächlich wechseln. Das heißt aber dann, dass der Übergang zu wer, der Übergang zu zwei. Daher kommt ja gerade die Aufmerksamkeit der politischen Parteien. Was stört Sie denn an der Pegida? Doch nicht der Unterschied zwischen Inländern und Ausländern, die haben doch sie bisher verwaltet, eingeführt. Ziemliche robuste Einwanderergesetze gibt es in Deutschland. Das war alles vor 30 Jahren wesentlich offener. Da ist sehr viel restriktiver gemacht worden. Das Asylrecht ist sehr viel restriktiver gefasst worden. Jedenfalls, was die Einwanderung betrifft, die nicht erwünscht ist. Und ganz zu schweigen von der gemeinschaftlichen, europäisch-gemeinschaftlichen Politik Frontex, Stichwort Frontex, die Abschottung des Mittelmeers, die Ausgestaltung des Mittelmeers zu einem riesigen Burggraben, durch den möglichst niemand durchkommen kann, in die Festung Europa. Diejenigen, die bisher die Einländer, die Unterscheidung zwischen Inländern und Ausländern verwaltet haben, die sehen in der Pegida, wenn sie sich verfestigt, eine Alternative, von der sie meinen, das sind doch unsere Wähler. Die CDU hat immer, und vor allem die CSU hat immer gesagt, zwischen uns, CSU, und der Wand ist kein Platz für eine andere Partei. Und jetzt sehen sie plötzlich, Pegida ist was dazwischen. Vielleicht wird es eine Partei, die dann genau das ist, was die CDU immer verhindern will. Alle Nationalisten möchte sie bei sich haben, bis weit in die Mitte hinein zu denen, die dann eigentlich auch gelegentlich SPD wählen. Ja?
Vielleicht das ist eine sehr allgemeine Frage. Wir haben jetzt festgestellt, dass die Anhänger durchaus eine Ausbildung bildet, also durchaus auch Akademiker sein können oder ein gewisses Niveau haben oder zumindest kann man das unterstellen. Und zu Anfangs hatten Sie gesagt, Sie wollen Sie einladen, ja, argumentieren. Wie wollen Sie argumentieren mit jemandem, der selber argumentieren kann, der gebildet ist, beziehungsweise weiß, wovon er spricht, in Anführungsstrichen? Mir scheint, dass das wäre das Problem eher eine Gefühlssache. Ja, also Mitgefühl haben, ja, also eine Art emotionales Niveau zu haben. Und wie kann man darauf einwirken, wie kann man das vermitteln oder das verarbeiten? Weil anscheinend ist es mit Argumenten schlecht zu bearbeiten.
Ja, dazu?
Ja, so halb. Also das gehört noch. Gehört ja noch zum 1, zum Abschnitt 1, die Frage. Und ich glaube auch hier im Raum gab es durchaus noch den Standpunkt, der das Ganze nicht politisch erklärt, sondern psychologisch. Nämlich, dass sich diese Ablehnung, dieser Hass, wie er sich äußert, dass der sich nicht gegen Ausländer richtet, aufgrund einer politischen Stellung, sondern aufgrund von psychologischen Ursachen, nämlich gegen das andere schlechthin oder gegen das Fremde. Und das wurde ja ausgeführt kurz, dass sich das im Laufe der Entwicklung erst auf die Familie ausweitet und dann quasi als natürliche Entwicklung dann auch auf den Staat übergeht und dass manche Leute, weil sie beschränkt, beschränkte menschliche Bildung erfahren, das nicht schaffen, das auf die gesamte Menschheit auszuweichen. Und das war quasi eine andere Erklärung, die noch im Raum stand. Und
ja.
Ich glaube, die ist durchaus noch vorhanden.
Also erstmal würde ich mal sagen, die Sache mit fremd und psychologisch. Wenn wirklich das Fremde einen schrecken würde, dann müsste ich vor fast allen Menschen, die hier sitzen, erschrecken. Ich kenne euch alle nicht. Oder wenn man sagt, gut, ich kann in Nürnberg, wo ich aufgewachsen bin, kenne ich ziemlich viele Leute. Da gibt es also viele Leute, die ich kenne. Aber auch in Nürnberg gibt es von den 500.000 Leuten, die wohnen, noch sehr viele Fremde. Gut, zählen wir sie mal als eigene mit dazu. Aber die in Dortmund, die in Sachsen, die in Friesland, die in Schleswig-Holstein, sowas von fremd. Angst, Angst, Angst. Raus aus Nürnberg, raus aus Nordbayern, raus aus Franken. Das kann nicht sein. Gerade, was Sie gerade gesagt haben, das Kind lernt, es ist erstmal das Wort Ich und was der Inhalt davon ist. Dann sagt es, meine Mutter, mein Vater, meine Geschwister, meine Familie. Auch das lernt es dann. Dann lernt es, mein Ort, wo ich aufgewachsen bin. Das sind alles Lernschritte. Das sind keine Gefühlsfragen. Das sind Lernschritte. Dem Kind bringt man bei, jetzt wohnst du in entweder Jena oder was Kleineres drumherum. Göschwitz, da gehört glaube ich auch zu Jena, aber irgendein Dörfchen, jetzt bist du Mitglied von dem Dörfchen sowieso. Das sind also alles Leute, Bürger des gleichen Orts. Wir haben gemeinsame Interessen gegenüber der Großstadt, die immer alles aufsaugt. wir möchten gern selbstständig bleiben. Das sind alles intellektuelle Übergänge, das sind gelernte Sachen. Und da hat das gar nichts mit beschränktem Horizont zu tun. Ich habe vorhin schon mal gesagt, die Frage Menschheit schlechthin ist keine Bildungsfrage. Es gibt viele ungebildete Menschen, die sagen, ich weiß gar nicht, was mich unterscheidet von Franzosen oder von Leuten in Argentinien oder in Südafrika. Letztlich haben die gleichen Probleme wie ich. Das sind alles Einsichtsfragen. Und das kann ein einfacher Mensch ohne große Bildung genauso wie ein Intellektueller. Und umgekehrt gibt es genug Intellektuelle, die gerade sich damit befassen, aus den Unterschieden der Nationen, die sich historisch herausgebildet haben, mehr zu machen, als eigentlich ist, nämlich unterschiedliche Staatsangehörigkeiten. Sie erfinden oder malen aus oder entwickeln ganze Kulturbilder. Obwohl sich im Einzelfall Leute von verschiedenen sogenannten Kulturen oft näher sind zu den Menschen gleicher sozialer Lage im Ausland als zu den Leuten der gleichen Kultur in der Oberschicht. Behaupten Sie, da gibt es ja deutsche Kultur, da gibt es ja argentinische Kultur, da gibt es ja südafrikanische Kultur oder sonst welche Kulturen. Da werden Argumente ausgetauscht und da werden den Leuten was beigebracht und es ist keine Gefühlsfrage. Umgekehrt ist die Sache, was man lang genug glaubt, denkt, da gewöhnt man sich so sehr dran, dass man es eines Tages tatsächlich ins Gefühl aufnimmt. Das Kind, was lernt, dass es deutsch ist und sagt, das Symbol Deutschlands ist die Nationalfahne und die Nationalhymne, die es zum Anfang überhaupt noch nicht mitsingen kann, aber allmählich lernt es, ich gehöre dazu, das ist mein Land, meine Wirklichkeit, meine Welt, eines Tages erschauert ist, wenn es die Nationalhymne hört. Ich erschauere nicht, weil mir dieses Land nicht ans Herz gewachsen ist, weil ich weiß, dass in diesem Land so viel Gegensätze bestehen, so viel Herrschaft ist, die was durchsetzt gegen andere Leute, dass die Vorstellung, ich liebe das Land, ich habe doch persönliche Beziehungen dazu, das geht gegen mein Gefühlsleben, aber nicht, weil ich es gegen die Gefühle, weil ich weiß, dass hier Gegensätze sind. Deswegen frage ich, wenn ich jemanden lieben soll, dann möchte ich mal bitte wissen, wen denn? Aber ich bin ganz bestimmt nicht bloß, weil er deutsch ist. Wie gesagt, das ist ein Irrtum, wenn man das Resultat der Einsichten in das Gefühlsleben, das Eingebildetsein ins Gefühlsleben, wenn man das als scheinbaren Ausgangspunkt nimmt, dann glaubt man, Nationalgefühl sei was a priori mäßiges, was vor der Erfahrung liegt. Ist aber genau umgekehrt. Ja? Ich weiß nicht, wer.
Ja, ich glaube, also erstmal würde ich das Gefühl nicht komplett ausklammern, aber es geht ja hier.
Dann habe ich nicht ausgeklammert. Das ist das Gefühl dann, man fühlt das, was man lang genug denkt.
Ja, keine Frage, aber ich würde sagen, es geht hier um Imagined Communities, das heißt um eine vorgestellte Gruppe. Es geht ja gar nicht um das, was real ist. Auch Kinder sehen nicht, erschrecken sich von dem Fremden per se, sondern von dem, was sie als Fremd, als nicht zu ihrer Identität zugehörig wahrnehmen. Das ist das, was sie sich vorstellen. Ich glaube, dass es genau darum geht, auch gerade bei Kindern, dass der Islam eben als nicht zu Europa zugehörig wahrgenommen wird. Es ist ja gar nicht um Fakten geht, sondern es geht darum, dass hier, und da würde ich das Gefühl schon mit reinnehmen, es geht hier um Neid, es geht hier um Angst, es geht hier um dem, was nicht zu dem, was wir glauben, was wir sind, passt.
Ja gut, da kommen wir jetzt nochmal zu, das war das im ersten Punkt, lassen wir es mal so stehen, ich habe vorhin ein paar Argumente gesagt, die Angst ist nicht ursprünglich, die Angst kommt von der Unterscheidung zwischen Innen- und Ausländern her und sucht sich von der Unterscheidung, die eine intellektuelle, also eine eingesehene ist, keine natürliche, von der Unterscheidung kommt dann auf der Ausländer als Gefahr, nimmt da ein kleines Kind, die kleinen Kinder sind erst einmal sehr arglos gegenüber Fremden und sie werden vorsichtig gegenüber Fremden, wenn die Eltern immer sagen, geh nicht bei jedem fremden Mann, der überschenkt. Dem Mädchen. Lass es sein. Frag erst mal mich, ob du mit ihm gehen darfst. Das Kind lernt, dass bei fremden Menschen manchmal Gefahren verbunden sind. Und lernt aber oft was Falsches, weil die meisten Mädchen, die angefasst werden, werden nicht von Fremden angefasst, sondern von der eigenen Familie. Es stimmt noch nicht mal. Die Menschen werden geeicht auf habe Angst vor Fremden. Das ist keine ursprüngliche Angst.
Deswegen geht es ja um Bilder, die man hat.
Ja gut, wenn man es dann gelernt hat, dann macht man sich Bilder dazu und hat auch das Gefühlsleben dazu, das dazu passt. Und wenn man es aber mal einsieht, dann wird auch der Tag kommen, wo man merkt, dass die Gefühle, die man früher hatte, einem völlig fremd waren. Wie konnte ich bloß damals Ausländer hassen? Jetzt weiß ich, dass das ein Fehler war. Solche Leute gibt's. Ja?
Ja, ich habe noch was, also das mag jetzt vielleicht ein bisschen komisch klingen, aber ich habe manchmal so ein bisschen das Gefühl, wenn ich die Frau Oertel oder den anderen Mann, der immer neben mir steht, lebe, dass die diesen Ruhm ziemlich genießen. Also das, ich meine, die sind ja, man muss sich das ja so vorstellen, die haben ja eines Montagabends angefangen und die waren erst 40 Leute und dann ging das immer so weiter und jetzt haben die 150.000 Likes bei Facebook und ich glaube, die genießen diesen Ruhm und ich glaube, so, die wollen den auch so auferhalten. Ich meine, das ist ja genauso wie so eine Geschäftsidee. Wenn die irgendwann aufgeht, dann will man ja auch nicht, dass sie wieder singt. Mhm. Und ich glaube, genau deswegen sollten wir diesen Menschen nicht so viel Aufmerksamkeit schenken. Also ich habe das Gefühl, dass wir dem zu viel Aufmerksamkeit schenken und dass sie das einfach zu sehr genießen. Also als ich die Frau Oertel am Sonntag bei Günther Jauch gesehen hatte, da dachte ich mir ganz ehrlich so, was hast du zu lieben?
Was hat sie zu bieten?
Sie hat ja nicht wirklich was zu bieten gehabt, die Frau. Außer dünne, aufgemalte Augenbrauen.
Ja, jetzt war das, aber das war ja nicht das Entscheidende. Man kann auch mit aufgemalten Augenbrauen gut argumentieren.
Ich glaube nicht, dass sie diesen Intellekt besitzt, um sich da
hinzusetzen
und mit Maischberger oder was weiß ich, wen noch argumentieren kann.
Aber
ich glaube, deswegen, also ich glaube, das ist auch so ein gesellschaftliches Problem, dass wir manchen Leuten einfach zu Aufmerksamkeit schenken.
Ja, was heißt zu viel Aufmerksamkeit? Wir wären ja Oertel und der Mann neben ihr, Bachmann, völlig herzlich egal, wenn sie allein wären. Wir machen Vorträge doch und Diskussionsveranstaltungen doch nicht wegen den zwei Leuten. Wir machen sie deswegen, weil mittlerweile viele Leute sich ermutigt sehen, mit denen zusammen zu demonstrieren, für deren Parolen zu demonstrieren. Und um die geht es uns, nicht um die Oertel und den Bachmann.
Ja, das ist ja gut, dass sie das Warnsignal hier machen, aber ich meine, schauen Sie sich das mal an, das sind 19 Punkte, so ein 19-Punkte-Programm. Wissen Sie, andere Politiker schreiben Bücher, um halbwegs auch nur ansatzweise ihre Ideologie zu erklären. Und das ist genauso wie so ein Weihnachtsgeschenk-Wunschzettel, den Sie da irgendwie... Keine Ahnung, ich kann diese Leute
nicht. Jetzt machen Sie aber bitte die normalen Politiker nicht mich besser als Sie sind. Bei der Wahl, beim Wahlkampf haben Sie auch manchmal sogar bloß 3-Punkte-Zettel. Wenn man wissen will, warum soll ich CDU wählen, 1, 2, 3, fertig, kreuzen. Also pass auf, ich würde beide Argumente billigen, aber ich würde es weder festmachen an der Frage, ob die Augenbrauen gewachsen sind oder hingemalt, noch würde ich es festmachen an der Zahl der Punkte. 19 gute Punkte sind mehr wert wie ganze Bücher, wo Mist drin steht. Also das ist nicht der Punkt, sondern worum geht es in den 19 Punkten? Es geht um die Exklusion und Ausschluss von Leuten, die nach Deutschland gekommen sind und dort versuchen zu leben. Nur deswegen, weil sie fremd sind. Bebildert in dem Fall am Islam. Ja? Ja, ich streite euch, wer jetzt erst abstarrt. Dazu direkt, sonst machen wir es gleich, verbieten. Also machen wir schnell verbieten. Genau das ist der Punkt, den wir für falsch halten vom Gegenstandpunkt. Nämlich, wenn Parteien existieren und die haben ein paar Millionen Wähler, die Partei kann verbieten, aber die Gedanken nicht. Wir möchten, dass die Gedanken, die Leute haben... Kann man nicht, eben, kann man nicht. Aber man kann gegen die falschen Gedanken Argumente unters Volk bringen und versuchen, dass die Gedanken sich ändern, dass sie ihre Fehler einsehen und es aufgeben. Ja, das ist durchs Verbieten von Parteien nicht zu haben. Mir ist es völlig gleichgültig, ob die Partei verboten oder zugelassen wird. Aber ich habe sehr was dagegen, dass demokratische Politiker immer sagen, damals wie die NPD groß geworden ist, die DVU, ja, wir müssen auf die Leute zugehen, wir müssen mit den Leuten argumentieren. Und dann kommt als erstes Argument, wir müssen die verbieten. Das ist ein gutes Argument. Damit weiß der Mensch nur eins: Wenn er die weiter wählt, tut er was Verbotenes. Das heißt, da waren die Leute genommen als Untertanen. Und ein Untertan tut nichts Verbotenes. Deswegen sollen die verboten werden. Das habe ich vorhin schon mal gesagt. Dieses Moralische, was darf ich? Was darf ein Ausländer, was darf ich als Inländer? Diese Denke, gegen die muss ich antreten und die kann ich wirklich nicht verbieten. Da kann ich bloß die Objekte verbieten, auf die sich die richten. Na und dann, was ist dann? Habe ich dann damit die Leute gewonnen dafür, gegen die Ursachen, unter denen sie leiden, wirklich was zu tun? Wenn sie sich dann zurückziehen in ihr ressentimentgeladenes Schneckenhaus und da weiter ihre falschen Gedanken dabei konservieren? Ja, dahin. Das hatten wir aber schon jetzt gerade mit ihm, das war das gleiche Argument. Randgruppe heißt nicht wenig Leute. Randgruppe heißt Leute, die der Meinung sind, Ausländer gehören raus. Und wenn man die Gedanken beibehält, wenn man die Argumente, ihr leidet unter zu hohen Mieten oder ihr leidet unter zu kleinen Löhnen, dann muss man was anders machen, wenn man dagegen anstinken will, als Hass auf Ausländer zu entwickeln und den Hass dann auch noch in den Kämmerlein vor sich hin zu brüten, bis mal jemand kommt, der aussichtsreich genug erscheint, dass man ihm dann als Massenpartei die Stimme auch gibt. Ja. Ja, aufgebauscht, das ist aber nicht unser Geschäft. Also mein, du bist bei mir an der falschen Adresse, ich bausche da nichts auf. Ich stelle fest, dass es jetzt was ist, die Bewegung wächst. Und da möchte ich gern, dass Leute Argumente wissen, wenn sie in der, zum Beispiel zu Hause, kann doch sein, in Jena, dem gibt es auch Pegida, und da sagt der Vater, der Onkel, der Neffe plötzlich, ich gehe da auch hin. Ja, was macht man dann? Sagt man dann, du Arschloch? Oder sagt man, du machst einen Fehler? Ja?
Dazu die Leute zu verbieten, die Unterordnung stören. Die Pegida-Leute wollen das ja genauso. Die wollen ja die Ausländer verbieten. Und da wollte ich aber noch einen kurzen Zusatz machen. Also die wollen ja, es richtet sich bei denen ja nicht nur nach Ausländer, Inländer, sondern auch, das hatten wir schon ein bisschen mit den Leuten, die sich austun, aber auf einem auf einer Rede auf Pegida kam, in der Pegida-Demonstration kam der prägnante Satz, gerichtet an die sogenannte Antifa, die Leute, die sich wünschen, dass noch mehr Bomben auf Dresden fallen sollen, die sind die Allerschlimmsten. Da sind uns die Flüchtlinge noch lieber.
Haben Pegida-Leute gesagt? Haben Pegida-Leute gesagt, oder wer hat es gesagt?
Das war gerichtet an die Antideutsche, Antifa, was auch immer, die von sich gibt. Und da ist ja auch schon, das ist ja noch ein Zusatz, das geht nicht nur um Inländer oder Ausländer, sondern Inländer können auch ihre Rechte, die sie natürlicherweise erstmal haben, verwirken.
Also machen wir mal schnell immer mehr gehen. Ich bin ja auch 2 Stunden schon bald rum. Wenn noch jemand Geduld hat, machen wir noch weiter. Wenn jetzt jemand auch gleich gehen will, dann sind wir, letztes Dauer eine Unruhe ist. Ich würde aber vorschlagen, wenn ihr noch Geduld habt, wenn euch das interessiert, den Punkt, wie wir denn falsch dagegen argumentiert, das noch zu machen. Aber wie gesagt, ich will euch niemanden dazu zwingen zu bleiben. Dann warten wir schnell. Dein Argument da hinten mit den Bomben auf Dresden. Da merkst du, dass auch Antifas.
Wir haben jetzt 2 Stunden geredet und darüber geredet, und es tut mir leid, dass ich Sie gerade unterbreche. Mir wäre es persönlich sehr wichtig, dass wir nicht nur beim Reden bleiben. passiert gerade, wenn es nur untereinander macht, geht es weiter.
Dann würde ich noch hinzufügen, bringt gute Argumente mit, falls es jemand findet, der Meinung ist, dass die Knaben aus Suhl, die von der braunen Fraktion sind, es durchaus richtig getroffen haben, damit die Argumente haben, zu Hause und in ihren Freundeskreisen dagegen zu argumentieren. Das will ich aber noch dazu sagen.
Ja. Kann man nicht,
doch, kann man. Stimmt nicht. Das stimmt nicht. Zum Beispiel, jetzt wollen wir was sagen zu dem... wer jetzt noch gehen... Wer jetzt gehen will, gehe. Und wer noch bleiben will für die Fortsetzung der Diskussion, bleibt jetzt noch da. Wenn niemand mehr da bleibt, hören wir auf. Noch was sagen zu den Bomben, von den Antifas mit den Bomben. Merkst du, das ist eigentlich die gleiche Gesinnung wie die Politiker, die sagen, wir müssen die Partei verbieten, damit sie keine Gefahr wird. Das war vorhin der Punkt, den wir uns gemerkt haben, haben wir ja darüber geredet. Die Politiker liefern eine Gefahr für ihre Macht. Diejenigen, die jetzt an der Macht sind, die Parteien, die möchten gerne unter sich bleiben, möchten solche, eine neue Partei rechts von sich nicht entstehen sehen. So, das ist der Punkt Gefahr. Die Antifas, die demonstrieren gegen Rechtsextremisten oder gegen Rechtsradikale oder Faschos, wie sie immer dazu sagen mögen, ist das gleichgültig. Wenn sie dann sagen, in Dresden, lieber würden wir noch ein paar Bomben mehr auf uns auf Dresden wünschen, als dass Pegida-Leute demonstrieren, ist die Gewaltfantasie derer, die nicht bereit sind oder der Meinung sind, gegen die kann man nicht argumentieren. Die machen den Fehler, dass sie die Irrtümer von rechtsradikalen Menschen nicht als Gedanken anerkennen, und anerkennen heißt in dem Fall, weil sie falsche Gedanken sind, sie zu widerlegen versuchen. Sondern die falschen Gedanken von Rechtsradikalen und Nazis behandeln, als ob sie eine Natureigenschaft geworden wären. Wenn es eine durch und durch irreversible Verbildung oder Missbildung der Persönlichkeit geworden wäre. Dabei erkennt man doch an denen, wie die argumentieren, was sie sagen, dass es fehlerhafte Argumente sind, falsche Zuweisungen, falsche Schuldige, überhaupt die Schuldfrage zu wälzen und dann in der Schuldfrage auch noch welche zu finden, wo es ganz abwegig erscheint, dass aus gegen diejenigen sein soll. Dabei, da ist der Punkt, der da wird geleugnet, dass politische Auffassungen, seien sie links, Mitte oder rechts oder gar rechtsradikal, Resultate sind von Gedanken, von Urteilen, was man für gut oder für schlecht als Bürger im Staat hält. Also ist über sie auch mit Argumenten sprechbar. Kann man darüber streiten. Und das soll man auch tun. Es hilft nichts, in Suhl, nach Suhl zu gehen und dort zu verhindern, dass die Nazis die Straße besetzen, wie es dann immer so heißt. Wir müssen sie aus dem öffentlichen Raum boxieren. Meinetwegen machen sie das. Das ist mir wirklich erstmal unwichtig. Wichtiger wäre mir, dass die Nazis dort einsehen, dass sie auf den falschen Dampfer setzen. Und das passiert ganz bestimmt nicht durch Verdrängen von der Straße. Das passiert auch nicht durch Gewaltfantasien à la Dresdner Bombardement nochmal. Ja. Damit sind wir übrigens im dritten Punkt geraten, ne, mit dem Punkt falsche Einwände gegen die Pegidaner.
Ja. Frage an Sie persönlich, wie wollen Sie das erreichen? 1000 Nazis, die vergessen in Suhl, das war echt nicht ganz schön, wenn dort gesprochen wird, wie Goebbels damals im Sportpalast, ja, wollte die Hitler in Deutschland und alle Kolonialen sind begeistert. Ich möchte Sie mal sehen, wenn Sie danach auf die Bühne gehen und versuchen, mit Argumenten zu kommen. Ich glaube,
die
sind dafür nicht zugänglich, ja. Ganz ehrlich.
Da, wo Sie natürlich demonstrieren, wo Sie sich aufmischen, wechselseitig, da ist natürlich alles Argument vergebens. Das geht aber auch nicht bei der CSU, wenn die eine Parteiversammlung macht, oder die SPD oder sonst eine. In der Parteiversammlung kannst du schlecht argumentieren, weil die wollen doch gar nicht argumentieren, die wollen doch sich feiern. Das ist der Zweck der Sache ein anderer. Demonstrieren, sie sind sich einig. Aber es gibt doch die Menschen, die sich in Suhl treffen, um zu demonstrieren für Braune, also für die Braunen. Das sind auch Menschen, die sind auch Arbeitskollegen oder ich weiß nicht, was sie halt machen. In der Schule, wenn sie noch Schüler sind, Schulkameraden oder Studenten, Kommilitonen oder ich weiß nicht, was halt sie treiben, Mitbürger, die man auch in anderen Zusammenhängen erlebt. Und dort, wo man sie hat, da wo sie vielleicht sogar streiten drüber und sagen, warum gehst du nicht mit? Das gehört sich doch für einen deutschen Menschen. Da ist es der Ort zum Streiten, nicht auf der Versammlung. Das war vielleicht das Missverständnis von mir, wo ich gesagt habe, dann nehmt gute Argumente mit. Natürlich, wenn die beiden Demonstrationsblöcke von der Polizei mit bloßem Mühe voneinander fernhalten, dass das nicht gerauft wird oder Schlimmeres, na, da kann man nicht mehr argumentieren. Da kann man bloß eigentlich verraten, abhauen, bevor man die Birne vollkriegt von irgendjemandem, sei es den Braunen, sei es der Polizei. Aber da, wo man die Leute im Alltagsleben trifft, am Arbeitsplatz, da muss man die Argumente bringen. Ja.
Ich gehe da voll mit Ihnen mit, dass mit der Diskussion an allen möglichen Orten im Alltag zu diskutieren. Ich finde aber nicht, dass das irgendwie ausschließt, beziehungsweise ich finde, dass auch dazu gehört. Dadurch, dass eben deutlich mehr Menschen diesen Menschen mit ihren verdrehten Ansichten den Raum halt nehmen, dass sie halt nicht mehr ihre Route laufen können oder dass sie halt überstimmt werden, dass Menschen quasi auch Solidarität damit gezeigt wird. Das gehört ja auch schon auch zusammen.
Ja, aber das ist jetzt wieder eine andere Frage, die wenn man überfallen wird, das ist ja auch in der Regel nicht der Fall, wo demonstriert wird. Da wird man nicht überfallen. Überfallen werden wir da, wo Viertel terrorisiert werden von solchen Leuten. Und davon rede ich jetzt auch gar nicht, ich rede davon, bei der Frage mit den Argumenten, da wo man Leute, die nach rechts tendieren oder schon rechts sind, da wo man sie als Kollegen hat, da wo man sie als im Alltagsleben trifft, dort ist der Ort, sie anzusprechen. Wir können jetzt noch reden über den Protest, den es gibt, der Punkt ist doch der, die sagen, man muss die Straßen, den öffentlichen Raum frei halten von Nazis. Aber dabei bleibt es ja nicht einfach die Straßen frei halten. Die haben ja auch Argumente, die sie dabei vertreten, warum man es machen soll. Weil Deutschland weltoffen sein muss. Weil Deutschland mit Ausländern, mit Einwanderern bunt ist. Weil die deutsche Wissenschaft, zum Beispiel in Dresden steht es in einem Flugblatt und in Leipzig, weil die Wissenschaft durch internationalen Austausch produktiver wird. Weil überhaupt Deutschland wegen seiner Vergangenheit die Verpflichtung hat, die Flüchtlinge und Verfolgten der Welt aufzunehmen. Ja.
Das ist ehrlich gesagt ziemlich, wenn ich das so sage, klingt das hart, aber ich meine jetzt in die Zukunft, das, was Sie gesagt haben, egal ob Deutschland, Bundesland, die Ausländer brauchen, das ist wichtig generell, ob das jetzt Deutschland ist, brauchen alle Leute, nicht nur Deutschland. Und ich finde es lustig, dass sie sich da gerade wieder irgendwie auf diese nationale Grenze selbst begeben, obwohl das eigentlich irgendwie ein bisschen widersinnig ist, wenn ich sie bei dem, was sie alles gesagt haben, richtig verstanden habe. Das ist ein Grundsatz und nicht, dass Deutschland Grund sein muss, sondern dass es generell Grund sein muss. Finde ich.
Ähm, Was war die Essenz oder was war der Punkt?
Dass ich das vorhin, also von Ihnen relativ offen und so verstanden habe auf jeden Fall, dass ich aber dadurch, dass Sie jetzt wieder gesagt haben, dass Deutschland irgendwie für uns sein muss und Deutschland aus der Geschichte lernen muss, ich das interessant finde, dass Sie sich dahingehend wieder selber irgendwie diese deutschen Grenze so in den Argumenten begeben.
Ich glaube, ich weiß, was du aus willst. Weil wenn die Leute Bund sagen, dann beziehen die sich auf die Differenzierung, die es gibt in den Ausländern und sagen, da soll man mehr zulassen, soll man mehr tolerant sein, und, weil es ist eine Riesenbereicherung. Aber es ist insofern widerspricht es überhaupt nicht dem, was er bisher gesagt hat, weil es unterstellt die ganze Zeit schon diese nationale Unterscheidung in den Ausländern. Wenn man sie auch hier haben will als Bereicherung, also darauf beziehen sich alle mal. Zwar nicht negativ, sondern positiv. Die Umkehrung, aber ihre Basis ist dieselbe, die nationale Scheidung zwischen den Ausländern.
Also ich habe so verstanden, dass es darum ging, oder dass es eine Zusammenfassung war von Gegenargumenten gegen diese, oder Sie nicken. Also habe ich das richtig verstanden?
Nein, das war noch keine Argumentation, ich habe einfach zitiert.
Ach so.
Das waren noch keine Argumente.
Sorry.
Die argumentieren so. Nehmen wir zum Beispiel Toleranz. Die sagen, die deutschen Menschen sollten tolerant sein zu Ausländern, zu Einwanderern. Was sagt man eigentlich mit Toleranz? Auf Deutsch heißt tolerant duldsam sein. Wann sagt man, sei tolerant?
Ja, im Endeffekt muss man nur tolerant sein, wenn ein Schaden entsteht. Wenn es mich nicht tangiert, dann muss ich auch nicht tolerant sein.
Ja, vielleicht Schaden ist übertrieben. Beim Schaden würde man vielleicht sagen...
Es geht mich auf jeden Fall was an und gegebenenfalls hat es eine negative Auswirkung. Dann würde ich sagen, also, Toleranz...
Tolerant hat halt immer das Problem, Moment, ich kann dich zwar nicht leiden, aber ich sehe drüber weg. Tolerant ist was, was man eigentlich nicht will, was einem eigentlich zuwider ist. Trotzdem hinnehmen, dulden halt.
Aushalten.
Das ist ein ganz schlechtes Aushalten. Das ist ein ganz schlechtes Argument. Nicht bloß, weil es den Inländern und Ausländern Unterschied unterstellt, sondern den sogar noch unterstellt, als eigentlichen Grund, als da ist eigentlich ein guter Grund, der Abneigung drin verborgen. Also es macht den Ausländerfeind-Standpunkt teilweise mit, um zu sagen, aber das dürfen nicht ausarten in Kämpfe, in Unterdrückung, in Ausländer rausrufen, sondern das muss man hinnehmen, muss man halt auch aushalten, auch wenn es einem gegen Strich geht. Das ist das Schlechte von Tolerant. Es unterstellt die Feindschaft und sagt, dieses, oder die Gegnerschaft, die Fremdheit, das Unschöne, und sagt, das muss man aber aushalten. Also in Wahrheit, wenn man schon was aushalten muss, man muss viel mehr von deutschen Leuten aushalten als von Ausländern. Das sind doch die dauernd um uns sind. Die Ausländer haben wir doch gar nicht dauernd um sich. Also man sortiert die Welt schon wieder sehr merkwürdig, wenn man ausgerechnet bei den Ausländern von der Toleranz redet. Genauso auch, nehmen wir mal die Behauptung, durch Einwanderung wird Deutschland reicher an wissenschaftlicher Potenz, an kanadische Einwanderungsrichtlinien, an Leuten, die produktiv sind, an Leuten, die neue kulturelle Formen einbringen, die einen rausreißen aus einem gewissen Mief, eben weltoffen machen. Was ist das Schlechte an dieser Begründung für sei nicht ausländerfeindlich? Ja?
Meiner Meinung nach ist es so, dass es hier wieder eine Differenzierung gibt. Wir vorhin hatten Einteilungen in- und Ausländer. Und nun sind die Ausländer erlaubt, die einen Mehrwert in unsere Gesellschaft bringen. Mhm. Aber es sind trotzdem noch Menschen, die in diese Kategorie Ausländer hineingesteckt werden.
Ja?
Ja, und zudem halt noch nützlich und nicht nützlich. Ne?
Ja, wenn es aufs Produktive geht, nützlich und unnützlich. Ja. Und wenn es aufs Kulturelle geht, da wird ist auch ein Moment von Übertreibung drin. Es ist doch, weder ist jeder Deutsche ein lustiger Bursch, der einen auf bessere Gedanken bringt, noch jeder Auswanderer, Einwanderer. Es wird eine Idylle gemacht, die würden uns zu mehr bringen. Ja, der eine und der andere vielleicht schon. Aber es ist doch eine Unwahrheit drin, dass die Frage der Staatsbürgerschaft oder der Herkunft was zu tun hat mit dem, dass man mit jemandem gut oder nicht gut kann oder dass man von ihm Anregungen kriegt oder keine Anregungen kriegt. Das sind alles Idealisierungen, um den Leuten, die sagen, ich kann Ausländer nicht riechen, gewissermaßen den Wind aus dem Segel zu nehmen, aber nicht wirklich gegen das Argument Ausländer argumentiert. Weil wenn der sagt, ich kenne bloß lauter Muffel, ich kenne bloß lauter Stinker, ja, was ist dann? Dann sagt er, ja, ich für deine Ausländer, die du kennst, wäre ich auch. Ich kenne sie bloß nicht. Die Bunten hätte ich gern, aber nicht diejenigen, die mich stören. Das ist der Haken bei solchen Argumenten. Man idealisiert was, ja, und dann sagt der andere, die Idylle kenne ich nicht. Entschuldige bitte, also Ausländer raus. Jedenfalls die meisten. Oder die Wissenschaft wird besser mit Ausländern. Das mag schon sein, dass manchmal Ausländer auf Ideen kommen, die Inländer nicht haben. Aber soll das ein guter Grund sein, ausnahmsweise mal von der ausländischen Staatsbürgerschaft abzusehen? Und was ist, wenn er genauso unproduktiv ist mit dem Professor, den man schon lange gefressen hat, weil er einen total langweilt und nichts mehr auf, keine neue Idee bringt? Dann doch raus. Oder alle Muffelprofessoren raus. Dann hat es aber mit den Ausländern nichts zu tun. Also alle uninteressanten, langweiligen, nicht lehrreichen Professoren, unproduktiven. Das sind alles heikle Argumente, weil sie den Grund, von dem die aus argumentieren, nämlich die falsche Zugehörigkeit, nicht angreift. Und der Nutzenstandpunkt ist was Brutales. Also zum Beispiel zu sagen, auch das gab es in westdeutschen Einwanderkultur, Willkommenskulturwerbungen immer wieder und auch heute wieder. Ja, wer würde uns denn die Mülleimer ausleeren? Sowas Roß. Für die Arbeit, für die wir uns zu schade sind, da sind die Heloten der Welt, die Knechte der Welt willkommen. Dabei stimmt es ja noch gar nicht. Es gibt ja auch genug Deutsche, die so ein Zeug machen müssen, mangels Alternativen. Vielleicht noch ein anderer Punkt, diese Vergangenheit Deutschlands. Ja?
Ich habe noch eine Frage dazu. Also irgendwie habe ich es verpasst, oder vielleicht ist es das. Und zwar, was sagt man jetzt genau auf diese Argumentation? Weil das ist die wirklich, finde ich, einem in der Bevölkerung begegnet, auch bei Menschen, die sich selber für dann tolerant halten, also tolerant halten, sage ich jetzt mal, dieses, ja, wir brauchen die ja, ne, und so. Und die sind ja nützlich für uns. Jetzt, wie kann ich da, also was ist da der Fehler im Denken? Muss ich dann anfangen mit den Produktionsverhältnissen und aufklären, dass da halt eine Konkurrenz herrscht und so weiter und so fort? Und oder ist da jetzt ein anderer Haken in der Denkweise? Also das habe ich noch nicht richtig begriffen.
Naja, wenn da geduldig genug ist, das mitzumachen, dein Exkurs auf Produktionsweise, dann ist es sicher nicht schlecht. Bloß wenn man in einer anderen Diskussion befangen ist und dann merkt man plötzlich, man muss einen halben Kapitalismus erklären, dann ist es vielleicht ein bisschen schlecht. Und vielleicht erlahmt auch schnell die Aufmerksamkeit. Nein, mach doch mal vielleicht so, der sagt, Deutschland ist weltoffen. Und es wird zerstört, wenn man Ausländer rausbrüllt. Machst du da weniger Idylle aus der Weltoffenheit Deutschlands? Stimmt's denn? Nehmen wir mal das Deutschland, wie es ist. Es dürft doch gar nicht jeder rein. Und wenn jemand herkommt, das sind Leute, die haben sich durchgeschlagen über ganz Afrika, dann über das Mittelmeer, dann mussten sie von Italien über Österreich oder über sonstige Ecken Türkei sich allmählich durchschlagen. Und jetzt plötzlich sagst du, willkommen. Der Mann hat auch das Problem oder die Familie. Was kriegen sie jetzt denn eigentlich hier? Dann landen sie hier im Asyllager und müssen erst mal jahrelang darauf warten, bis sie anerkannt sind oder monatelang. Die brauchen keine Willkommenskultur, die brauchen eine Arbeit hier. Und genau das kriegen sie doch gar nicht, von wegen weltoffen. Die Nation sortiert es doch, und zwar nach Brauchbarkeitsstandpunkten. Wie gesagt, da brauchst du nicht die ganze Produktionsweise erzählen. Du kannst doch einfach dich damit begnügen. Es gibt doch Ausländergesetze und Einwanderergesetze. Und da steht haarklein drin, wann jemand ein Recht hat, ein unbedingtes oder relatives Recht hat, nach Deutschland zu kommen. verfassungsmäßig ist, Asyl kriegen welche, die politisch verfolgt sind. Dann geht schon das Gezeifer los, was heißt politisch verfolgt? In Amerika kann man nicht politisch verfolgt sein, das sind ja unsere Freunde. In der Schweiz, in Österreich auch nicht. Oder, kennt ihr noch die Debatte, geschlechtlich verfolgt, Frauen zum Beispiel, ist kein verfassungsmäßiges Recht. Leute, die die nicht heterosexuell sind, sondern wegen Homosexualität in Afrika oder sonst wo verfolgt werden, ist auch kein selbstständiges Recht. Der Staat hat nicht den Standpunkt, wer in seinem Heimatland verfolgt wird, aus welchen Gründen auch immer, hat Recht, hier zu kommen. Sondern es wird sehr geprüft und da gibt es ein Recht, was absolut gilt. Das ist dieses Asylrecht für politisch Verfolgte. Das hat was zu tun mit der deutschen Vergangenheit. Es gibt wenige Länder, wo das so selbstverständlich gilt. Aber selbst dieses Recht, ich habe es schon erwähnt, aus Ländern, in denen keine politische Verfolgung gibt, und es entscheidet der Bundestag oder die Bundesregierung, da gibt es auch kein Asylrecht. Wenn jemand aus den jugoslawischen Nachfolgerepubliken kommt und als Zigeuner oder als, ich weiß nicht, wie sie alle heißen, die verschiedenen Volksstämme, in Serbien oder in Kosovo verfolgt werden, ist kein politisches Asyl. Weil Serbien jedenfalls, Kosovo noch nicht, aber Serbien jedenfalls, ist vor kurzem beschlossen worden, ist kein Fluchtland mehr. Kein Land, wo es anerkannte Fluchtgründe gibt. Ob die Leute dort wirklich geduldet werden von ihrer Umgebung oder als Fremdlinge oder als mit falschen Glauben oder mit was ich was versehenen Menschen angeekelt werden. Kein, oder Schlimmeres, kein Grund. Also ich würde mal sagen, das ist doch eine Idealisierung von dem, was Deutschland macht. Die Weltoffenheit Deutschlands besteht im Wesentlichen darin, so viel politische Ökonomie kannst du damit reinnehmen, die besteht im Wesentlichen darin, alle Länder sollen offen sein für deutsche Exportwaren. Und alle Menschen, die man dafür braucht, dass dort was verkauft wird, die dürfen auch rein. Das ist die wirkliche Weltoffenheit Deutschlands. Dass darüber alle möglichen Touristen und sonstige Leute auch noch kommen, ist da gewissermaßen der Kollateralnutzen. Aber Deutschland ist doch nicht per se weltoffen. Ist weltoffen, weil es was davon hat. Und zwar die Nation, nicht unbedingt die Leute.
Ich würde jetzt dann durchspielen, was ich erwarte, was dann gesagt wird. Ah ja, das muss ja auch geändert werden. Und gleichzeitig muss es aber auch beschränkt sein, weil sonst werden wir überrannt. Mhm. Also das, denke ich, ist dann das letzte Argument. Man muss es ja irgendwie limitieren. Ne? Und dann, das.
Ja, was sagt man zu überrannt? Wir werden dann überrannt.
Ja, dann wollen ja alle nach Europa und das geht ja nicht. Also, so stelle ich mir das jetzt vor.
Das sagt man doch dann kommen alle Wirtschaftsflüchtlinge. Mhm. Ja, das ist doch dann der typische Wirtschaftsflüchtling. Mhm. Ja, und da frage ich mich immer, was ist denn eigentlich das Merkwürdige? Warum behauptet man denn eigentlich, ein Wirtschaftsflüchtling käme hierher, um sich in die sozialen Netze zu hocken? Der ist doch ein Wirtschaftsflüchtling. Der findet also dort keinen Arbeitsplatz. Der kann dort nicht arbeiten. Warum findet er denn eigentlich hier keinen? Oder wenn er einen findet, auf Kosten derer, die schon beschäftigt werden, weil er billiger ist. Das ist doch gar kein Überflutungsproblem. Das ist jetzt wirklich ein Problem der politischen Ökonomie. Da braucht man auch nicht den ganzen Mehrwert und alles Mögliche erklären. Da weiß man doch, das ist das, was jeder weiß, dass dann Ausländer benutzt werden als illegale Lohndrücker, illegale Ausländer benutzt werden als Lohndrücker von Unternehmen, die sich da einen Sondergewinn davon versprechen. Warum sollen denn eigentlich Menschen, die wohin gehen, nicht in der Lage sein, dort in dem Land was zu produzieren, wovon sie dann leben, oder einen Beitrag zu machen zu der dort nötigen gesellschaftlichen Arbeit, die halt dann mehr Produkte erzeugen muss, wenn mehr Leute dort wohnen. Ja, weil das nicht vorgesehen ist in der politischen Ökonomie hier.
Das wäre dann die Antwort. Der hat im Prinzip dasselbe Problem wie du. Der ist auf den Job angewiesen und findet keinen. Zu haben. Das Verhältnis von Arbeitsplätzen und Leuten Welt im Verhältnis zu anderen Gründen in anderen Ländern viel besser dasteht, dass aufgrund der Leute dann zwar von einen Job brauchen, um zu leben, aber einfach keine Jobs dort gibt, weil es sich da nicht lohnt zu produzieren. Und deswegen kommen die Leute, gehen die Leute dahin, wo es Jobs gibt.
Ja. Ironischerweise ist das ein Recht, das man so intuitiv für sich selbst auch fordern würde. Wenn man jetzt in einer Situation wäre, wo ich nicht arbeiten kann, dass ich dann das Recht habe, irgendwo zu arbeiten. Und wenn ich dann die eigene Initiative ergreife und irgendwie ausreise, dass ich dann dort auch arbeiten möchte. Ich glaube, das ist so, was viele Menschen als ihr Recht irgendwo im Kopf haben, dass sie dann woanders ihr Glück versuchen dürfen. Mhm. Wo dann aber insofern die Empathie aufhört, dass es denen verwehrt wird, die es dann wirklich machen. Ja. Was auch noch irgendwo auf diese Arroganz ist, die wir haben, finde ich, in unserem Weltbild, ist dieses, die wollen alle von Afrika, dort ist es schlecht, dort geht es den Menschen nicht gut, wir müssen ihnen irgendwie helfen und jetzt wollen die zu uns, weil es bei uns so toll ist. Ich glaube, die wenigsten wollen in dem Sinne wirklich zu uns, wenn sie die Alternativen hätten, in der Heimat zu bleiben und dort etwas zu bewirken und dort zu überleben, dann würden sie es dann vorziehen. Das ist so der nächste Standpunkt. Wir sind jetzt oftmals, also es gibt auch diese Argumentation, vor allem von der CDU. Man braucht einen langfristigen Plan für diese Länder, man braucht einen Entwicklungsplan. Und hier geht es wieder um Ursache und Symptom. Und weil gesagt wird, die Ursache ist nicht beseitigt, wird im nächsten Atemzug oft gesagt, deshalb dürfen wir auch nichts gegen Symptome machen, sprich Ausländer abschieben. Aber es war, dass einander hergehen muss, also dass man mit den Symptomen umgeht und mit der Ursache. Ich denke, das ist etwas, was noch nicht genügend verinnerlicht worden ist. Wo viele nur ansetzen und sagen, wir müssen jetzt Ausländer aufnehmen oder Menschen, die zu uns rein wollen, und wo aber nicht geguckt wird, was sind die Ursachen. Ich glaube, dass beides zusammen noch nicht genug in Verbindung miteinander steht.
Nicht geguckt wird nach den Ursachen, ist bloß die Hälfte. Es gibt seit Jahren, und zwar seit Jahrzehnten, gibt es immer, wenn es Flüchtlingswellen gibt, gibt es ja immer wieder mal so Kriege oder große Hungersnöte. Sagen die Politiker, wir müssen die Fluchtursachen bekämpfen, und zwar dort, wo sie herkommen. Sie bekämpfen sie nicht. Im Gegenteil, warum kommt es dort nicht dazu, dass Leute dort leben können? Ja, weil die Arbeitsteilung in der kapitalistischen Welt eine ist, die dort das Leben unmöglich macht. Das sagen sie aber nicht dazu. Sondern reden Sonntagspredigtart dick jedes Mal, leierkastenmäßig, Fluchtursachen bekämpfen. So, wo besteht die? Am besten, indem wir noch mehr Sachen dorthin exportieren und noch günstigere Rohstoffpreise konkurrieren, damit wir weiterhin wunderbar das Exportland Nummer 1 bleiben. Also weiter so. Das ist die eine Seite von Seiten der Politik, von Seiten der Leute, die dann kommen. Ist doch komisch. Jedes Mal, wenn die Bevölkerungsstatistik Deutschlands am Ende des Jahres oder am Beginn des nächsten Jahres veröffentlicht wird, heißt es, schon wieder zu wenig Kinder geboren. Wir schrumpfen. Im Jahr 2040 sind wir nicht mehr 80 Millionen, sondern bloß noch 70 und 2060 bloß noch 40. Katastrophe. Die wären leicht zu ergänzen. Viele Leute würden sich wünschen, dann diese 40 Millionen aufzustocken. Also man merkt, da wird nicht einfach gesagt, wir brauchen 40 Millionen, damit wir 80 Millionen bleiben. Wir brauchen 80 Millionen loyale Deutsche. Deutsche. Nicht beliebige. Halt Leute, von denen die Politiker dann sagen, wenn sie zum Beispiel Pegida machen, das sind Leute, die rennen den Rattenfänger hinterher. Rattenfänger. Wer rennt hinter Rattenfängern her? Erstens, wie der Name schon sagt, Ratten. Und zweitens, offenbar die Leute in Dresden. Bürger, die so denken, werden bezeichnet als Ratten. Oder, wenn es Bandebild ist, mit den Kindern, wir kennen ja das Märchen, dass der nochmal kommt, der Rattenfänger, und dann die Kinder fortlockt, also unmündige Menschen, die nicht durchblicken, die bloß eine schöne Melodie hinterherlaufen. Das sind Leute, die dann behandeln als Blödiane, als Dummköpfe. Nicht als Leute, die einen falschen Grund haben, um ihr Schicksal zu bangen. Und deswegen kommen dann die Politiker auch mal auf die Idee, ein Stück Wahrheit auszusprechen, wie sie eigentlich Erfolg betrachten, nämlich als Verfügungsmasse. Die haben völlig dazu bleiben, und zwar zu weit dazu bleiben, als Wähler der Parteien, die zurzeit in der Regierung sind. Ja. Gibt es noch Fragen? Wir werden immer weniger. Vielleicht gibt es ja dann, wie gesagt, demnächst mal die Gelegenheit, noch hier in einem Termin zu kommen. Wer sich eingetragen hat, kriegt dann auch eine Einladung. Entweder zu dem Thema oder zum anderen. Aber dann kann man ohne weiteres, was dann noch an Fragen offen ist, dort besprechen. Dann hören wir mal auf jetzt und sehen uns vielleicht mal bei der nächsten Gelegenheit, wenn wieder Veranstaltung ist. Wieder.
Ja, sonst kann man die Fragen auch